Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Korea, dieses Land ist geteilt in die wahrscheinlich brutalste und abgeschottenste Diktatur im Norden, Nordkorea, und eine demokratische Gesellschaft im Süden. Allerdings auch die südkoreanische Demokratie ist noch gar nicht so alt. Im Mai 1980, vor 40 Jahren genau, wurde dort eine Demokratiebewegung brutal niedergeschlagen. In Gwangju, im Süden des Landes, gab es ein Massaker an den Protestierenden. Das Militär griff ein. Christiane Habermals erinnert an diese eigentlich kurze Geschichte der koreanischen Demokratie, an die Niederschlagung des Gwangju-Aufstandes.
Es gibt Geschehnisse, die sind so grausam, dass man sie vielleicht nur aus der Sicht von Toten erzählen kann. In ihrem Roman Menschenwerk lässt die koreanische Schriftstellerin Han Kang die Seele eines 15-jährigen Schülers sprechen, der in einem Leichenhaufen liegt, erschossen von Soldaten und zurückgelassen zum Verrotten. Han Kang ist in Gwangju geboren. Als Neunjährige hörte sie ihre Eltern leise über die Schrecken flüstern, fand in einem Bildband versteckt das Bild eines toten Mädchens, dem die Soldaten mit Bajonetten das Gesicht aufgeschlitzt hatten. Ihr Roman ist die Aufarbeitung eines nationalen Traumas. Er sei wie eine Kerze, die für die Toten angezündet wird, sagt die Schriftstellerin.
I think this novel is lighting candles for the people who lost their lives in Gwangju.
Im Frühjahr 1980 demonstrierten in ganz Südkorea die Menschen gegen die seit fast 20 Jahren herrschende Militärdiktatur. Es herrschte Aufbruchstimmung im Land. Ein paar Monate zuvor war der langjährige Machthaber General Park Chung-hee von seinem eigenen Geheimdienstchef erschossen worden. Studenten, Gewerkschafter und Arbeiter drängten auf eine demokratische Öffnung. Doch die mit Unterstützung der USA regierende Militärjunta unter General Chun Do-won, gerade erst durch einen erneuten Putsch an die Macht gelangt, verhängt das Kriegsrecht, schließt alle Universitäten, lässt Oppositionelle verhaften. Darunter auch den späteren Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung. Am 19. Mai fliegt der Journalist und Kameramann Jürgen Hinzpeter aus dem ARD-Studio in Tokio nach Seoul, um über die Studentenproteste zu berichten. Hinzpeter nimmt sich in Seoul ein Taxi und schlägt sich bis Gwangju durch, das vom Militär umstellt ist. Er ist der einzige Journalist, der über die Ereignisse berichtet.
Nach 4 Tagen heftiger Kämpfe gehört die Stadt Gwangju, die 5. größte Stadt Koreas, praktisch den Demonstranten. Das Militär hat einen Ring um die Innenstadt gebildet und alle Verbindungen, auch Telex und Telefon, dorthin unterbrochen. Nur auf Schleichwegen ist es uns gelungen, trotzdem nach Gwangju hereinzukommen. Die Brutalität, mit der Fallschirmjäger und Polizei in den ersten 2 Tagen hier gegen die Demonstranten vorgingen, lässt sich an den schweren Verletzungen ablesen, die wir gesehen haben. Und das hat den lange aufgestauten Hass der Bevölkerung auf das Militärregime so erregt, dass schließlich mehr als 200.000 Menschen demonstrierten und etwa 30.000 in die Straßenkämpfe selbst verwickelt wurden.
Geschockt von der Brutalität der Soldaten wehrt sich die Stadt mit allen Mitteln. Studenten bewaffnen sich, Taxifahrer bringen Verletzte aus der Schusslinie, Hausfrauen kochen Essen für die Demonstranten. Doch dann, am 27. Mai, lässt das Militär Panzer auffahren. Die Hölle bricht los. Hinzpeter filmt alles, was er vor die Kamera bekommt. Die Gewalt, die Leichen, lange Reihen von Särgen, die Trauer und Verzweiflung. Auf abenteuerlichen Wegen, versteckt in Keksdosen, gelingt es ihm, das Bildmaterial aus Gwangju herauszuschmuggeln und von Japan aus nach Hamburg zu schicken.
Er war ein sehr mutiger Journalist. Sie müssen sich vorstellen, die Stadt war völlig von Soldaten abgeriegelt. Am Himmel waren Hubschrauber, überall auf den Dächern waren Scharfschützen, die auf die Menschen schossen. Es gab überall Leichen, die hatten keine Köpfe mehr. Es war ein Albtraum und sehr gefährlich, unter diesen Umständen weiter zu drehen.
Erzählt San Tae-song. Song war Student im Mai 1980. Er gehörte zu denjenigen, die die Proteste organisiert hatten. Bis heute, sagt er, fühlt er sich schuldig, dass er überlebt hat. 30 seiner Freundinnen und Freunde verloren ihr Leben. Jedes Jahr am 18. Mai geht er zu ihnen auf den Nationalfriedhof in Gwangju.
Viele sind noch Tage und Wochen später an ihren schweren Verletzungen gestorben. Es war furchtbar. Und bis heute gibt es Vermisste. Die Familien haben ihre Toten still begraben, aus Angst vor Verhaftung und Verfolgung.
Song steht heute der Wahrheitskommission vor, die vor 2 Jahren eingesetzt wurde, um die Hintergründe des Massakers aufzuklären. Denn noch immer ist vieles unklar, etwa wer damals den Schießbefehl gab und wer die Sondereinheit von Fallschirmjägern in die Stadt schickte.
Also es gibt nur die Fakten, das waren unglaublich brutal und die Militär hatten die Bürger als Feind betrachtet, als ob sie in irgendwo im Kriegsfeld gewesen wäre, haben sie ja geschossen. Warum unsere Regierungen in den letzten 30 Jahren nach der Demokratisierung diesen Punkt immer noch nicht erklären konnte, ist für mich auch ein Rätsel.
Erklärt Eun-jung Lee, Professorin für Politikwissenschaft und Koreanistik an der FU Berlin. Wie viele Menschen in Gwangju ihr Leben verloren, ist bis heute nicht bekannt. Augenzeugenberichte lassen auf bis zu 2000 Tote schließen. Doch von den Verbrechen erfuhr in Korea niemand etwas. Es herrschte strenge Nachrichtensperre, erinnert sich Suk-yun Choi, Chef der Gwangju Film Foundation, der die Geschichte des ARD-Journalisten Jürgen Hinzpeter 2017 als Spielfilm in die koreanischen Kinos brachte. Bis heute wird der Deutsche in der Stadt als Held verehrt.
Ich habe damals in Seoul studiert. Dort wurde in den Nachrichten erzählt, dass in Gwangju Kriminelle auf den Straßen randalieren würden. Niemand wusste, was dort geschah. Das Militär kontrollierte alle Medien. Erst später erfuhren wir von den Ereignissen über Koreaner, die im Ausland Hinzpeters Reportage gesehen hatten und die entsetzt zu Hause anriefen und erzählten, was passiert war.
Für die Demokratiebewegung im Land wurde Gwangju jedoch bald zum wichtigen Symbol und Referenzpunkt, sagt Politologin Eun-jung Lee.
Das waren die Bürger, die gegen die Diktatur für die Demokratie ihr Leben geopfert hatten. Auf deren Opfer hat sich auch die Bewegung für die Demokratisierung des Landes in den 80er Jahren auch weiter bestehen können. Und das ist auch Zeichen, dass die Bürger bereit gewesen waren, auch ihr Leben zu opfern, wenn es um die Demokratie geht.
Doch erst 1992, als unter Präsident Yang Sam-kyung demokratische Reformen eingeleitet wurden, begann in Südkorea eine breite Debatte um Schuld und Verantwortung für die Verbrechen. Am Ende wurden die verantwortlichen Militärs vor Gericht gestellt, 2 ehemalige Präsidenten verurteilt, Ex-Präsident General Chun Do-won sogar zum Tode. Doch sie wurden rasch begnadigt. Schon nach ein paar Jahren kamen sie wieder auf freien Fuß. Im modernen Korea ist das Interesse für die Ereignisse von Gwangju eher gering. Nur in der Stadt selbst wird regelmäßig auf Gedenkveranstaltungen an die Toten erinnert. Viele Familien sind bis heute tief gezeichnet. Man kann das Trauma nicht heilen, man kann es nur annehmen, sagt die Schriftstellerin Han Kang. Ihr Roman leistet nun die Trauerarbeit, zu der die koreanische Gesellschaft nur langsam in der Lage ist.
Israel, Palästina und die deutsche Zeitgeschichte. Das ist der aktuelle Titel der zeithistorischen Forschung. Wie also wurde der israelisch-palästinensische Konflikt in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten verhandelt? Das ist die Leitfrage. Das klingt jetzt erstmal wie ein Randthema der Geschichte. Aber eigentlich sorgt diese Dreiecksbeziehung Israel, Palästina, Deutschland immer wieder für heftige Kontroversen. Ganz aktuell etwa bei der Debatte um den kamerunischen Intellektuellen Achille Mbembe. Davor beim Popkulturfestival in Berlin, bei der Ruhrtriennale, beim Streit um das Jüdische Museum in Berlin und auch beim Bundestagsbeschluss gegen die sogenannte Boykottbewegung gegen Israel. Im Randthema, das merkt man hier, steckt also relativ viel Zündstoff. Annette Vohwinkel ist Mitherausgeberin dieses Themenheftes, zusammen mit Evelyn Runge. Hallo.
Hallo, Herr Schnee.
Wie kam es denn zu diesem Heft? Wie kamen Sie auf die Idee, sich zeitgeschichtlich diesem Thema zu nähern?
Ich würde sagen, die langfristige Motivation liegt darin, dass ich mich schon seit Jahrzehnten eigentlich mit dem Nahostkonflikt und der Geschichte Israels beschäftige. Der aktuelle Grund war allerdings ein anderer. Und zwar entstand die Idee bei mir im Hinterkopf, zumindest in der Flüchtlingskrise, als hier mehrere tausend Syrer in Deutschland angekommen sind, als Flüchtlinge vor dem Bürgerkrieg. Wenn man da mal genau drüber nachdenkt, was das eigentlich für Menschen sind, dann stellt man fest, dass unter diesen syrischen Flüchtlingen einige sind, deren Eltern oder Großeltern 1948 im ersten Nahostkrieg aus Israel bzw. dem damaligen Mandatsgebiet Palästina geflüchtet sind. Das hat uns dazu bewogen, mal nicht auf die deutsch-israelischen Beziehungen isoliert zu gucken oder die deutsch-palästinensischen, sondern die ganze Geschichte tatsächlich als Dreieck zu konstruieren.
Ich hatte es ja in der Anmoderation schon anklingen lassen, dass dieser Konflikt immer wieder besonders in Deutschland auch hervorbricht, sozusagen in der öffentlichen Debatte bei bestimmten Anlässen. War das denn schon immer so, dass dieser Konflikt besonders präsent war in Deutschland? Also gab es da auch vielleicht besondere Wegmarken?
Ja, besondere Wegmarken gibt es einige. Ich glaube, die erste große Wegmarke ist das Luxemburger Abkommen, was in der Umgangssprache als Wiedergutmachungsabkommen zwischen Deutschland und Israel bezeichnet wird, was ja in Deutschland durchaus gegen Widerstand durchgesetzt werden musste, nicht nur gegen Altnazis, sondern auch, und da sind wir jetzt wieder bei der Dreiecksgeschichte, auch gegen den Widerstand von Politikern, die sich vor allem Sorgen gemacht haben um die guten deutschen Beziehungen in den arabischen Raum. Es war also so, dass man immer dachte, wenn man sich Israel zu sehr annähert und diplomatische Beziehungen aufnimmt, dass sich dann die arabischen Staaten zurückziehen, was dann ja auch tatsächlich der Fall war, als die diplomatischen Beziehungen aufgenommen wurden.
Was mir auch aufgefallen ist, immer wenn diese Debatte aufbricht, ist irgendwo der Hinweis zu lesen, dass diese Debatte in Deutschland anders läuft als in anderen europäischen Ländern oder häufig anders läuft als etwa in Frankreich oder Großbritannien. Wenn man das jetzt mal aus der zeithistorischen Perspektive betrachtet, stimmt das? Gab es immer so ein besonderes Verhältnis zu diesem Konflikt?
Genau genommen hat natürlich jedes Land seine sehr spezielle Beziehung zu diesem Konflikt. Und in Deutschland ist es ganz klar die NS-Vergangenheit, die das Verhältnis zu Israel sehr kompliziert macht. Und zwar, wenn wir uns die Nachkriegszeit angucken, vor allem die Zeit des Kalten Kriegs, natürlich auf zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Also die Bundesrepublik mit ihren ja doch dann irgendwann recht guten Beziehungen zu Israel, auf der anderen Seite aber auch die DDR, die ihre Verbündeten im arabischen Raum und im antiimperialistischen Kampf mit den arabischen Völkern, also das ist jetzt nicht mein Begriff, sondern Quellensprache, gesucht hat und ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Israel hatte. Israel zum Beispiel indirekt natürlich immer durch Waffenlieferungen in den arabischen Raum bedroht hat. Letztes wiederum ist allerdings auch, und das können wir aus dem Beitrag von Hubert Leber zu unserem Themenheft lernen, auch die Bundesrepublik hat massenhaft Waffen an arabische Länder, zum Beispiel an Saudi-Arabien, geliefert.
Das heißt, ich gehe nochmal auf diesen Artikel von Hubert Leber, den Sie angesprochen haben, der untersucht die Rüstungsexporte bzw. die Beziehung der Rüstungsexporte zwischen Israel und Deutschland. Da hat man als erstes meistens im Kopf, es gibt bevorzugte Belieferung aus historischer Verantwortung. Kann Ihr Autor das so bestätigen?
Ja und nein. Also er bestätigt, dass es Waffenlieferungen an Israel gegeben hat und auch nicht zu knapp. Er ist aber erstaunlicherweise einer der Ersten, die versuchen, ins Verhältnis zu setzen zu den Waffenlieferungen, die gleichzeitig in die arabische Welt erfolgten. Und zwar tatsächlich, wie ich das gerade schon erwähnt habe, vor allem an Saudi-Arabien, das mit Israel im Kriegszustand war. Wenn man das ins Verhältnis setzt, stellt man fest, dass Israel im Grunde genommen nur einer unter vielen Empfängern von Waffenlieferungen war und mit Sicherheit nicht der größte, auch nicht im Verhältnis zur Größe des Landes oder der Bedrohung, der Israel ja nun im Unterschied zu den arabischen Staaten auch tatsächlich ausgesetzt war.
Ein Artikel geht auch auf die Beziehung zwischen palästinensischen Gruppen und der deutschen Linken ein. Da gab es ja vor allem eine Wende ab 68. Können Sie das nochmal erklären? Also wie entstand sozusagen diese Beziehung und was passierte da genau in dieser Zeit?
Die deutsche Linke war nach dem Krieg eigentlich erstmal sehr pro-israelisch eingestellt und auch pro-jüdisch. Man könnte sogar fast sagen philosemitisch. Das Ganze ändert sich quasi über Nacht mit dem Sechstagekrieg 1967. Und damit wendet sich die deutsche Linke gegen Israel. Und zwar sehr schnell und sehr radikal und solidarisiert sich stattdessen mit den palästinensischen Kräften, und zwar im Nahen Osten und auch denen, die längst in Deutschland gelandet sind. Das große Verdienst von Josef Ben Prestel, der einen Beitrag für unser Heft geschrieben hat, ist es jetzt, die ganze Geschichte nochmal auf der Grundlage arabischer Quellen neu zu schreiben. Bisher haben wir uns hauptsächlich auf deutsche Quellen gestützt, die natürlich immer nur eine Seite der Geschichte wiedergeben.
Was ich da ganz interessant fand, dass herausgearbeitet wird, dass dieser Konflikt, also der Nahostkonflikt, zunächst in Deutschland immer als israelisch-arabischer Konflikt rezipiert wurde und dass dann aber es gelang, ihn sozusagen als israelisch-palästinensischen Konflikt zu präsentieren fast. Also dass es damit auch gelang, sozusagen an die zeitgenössische Erzählung von den Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt anzuschließen. Das klingt für mich fast so, als ob das auch von palästinensischer Seite ein ja schon fast geschicktes politisches Framing gewesen wäre.
Ja, das war es tatsächlich. Vielleicht muss man da zum Hintergrund sagen, dass palästinensische Gruppen in der Bundesrepublik schon deutlich vor 1967 oder 1968, wenn man die Studentenbewegung nimmt, aktiv waren. Es gab die Generalunion palästinensischer Studenten und die Generalunion palästinensischer Arbeiter, die beide sich sehr hier engagiert haben zur Verteidigung der palästinensischen Sache. Also wenn man da nochmal drauf blickt, dann stellt man fest, 1968 hat eine lange Vorgeschichte.
Zum Schluss nochmal zu der Entstehungsgeschichte Ihres Heftes. Sie schreiben ja selbst auch, dass Sie selbst gemerkt haben in der Arbeit am Heft, wie politisch, wie aktuell politisch das Thema ist, weil einige Autorinnen während der Arbeit am Heft auch ihre Arbeiten zurückgezogen haben. Können Sie das nochmal kurz erklären, was ist da genau passiert?
Dann müsste ich vielleicht etwas weiter ausholen. Es hat in Israel in den 90er Jahren einen Historikerstreit gegeben, der auch, glaube ich, so auch genannt wurde auf Hebräisch, der so ein bisschen Parallelen hatte zu unserem Historikerstreit der 80er Jahre. In Israel ging es in den 90er Jahren um die Bedeutung des Jahres 1948, in dem einerseits der Staat Israel gegründet wurde, andererseits aber eben auch etwa eine Dreiviertelmillion Palästinenser und Palästinenserinnen entweder vertrieben wurden oder geflüchtet sind. Das heißt, was für die jüdischen Israelis Anlass ist zum Feiern, nämlich die Staatsgründung, ist für palästinensische Israelis eigentlich ein Trauertag, der mit dem Begriff der Nakba, arabisch für Katastrophe, in Verbindung gebracht wird. Wir hatten einen israelischen Kollegen, Ofer Ashkenazi, gebeten, nochmal einige Kollegen zu bitten, dass sie Revue passieren lassen, was damals passiert ist, und aus heutiger Perspektive nochmal Stellung nehmen. In der Runde waren zwei jüdisch-israelische und zwei arabische Historiker vertreten. Und mitten in den Vorbereitungen für diesen Beitrag wurde das israelische Nationalitätengesetz erlassen, das doch nochmal den jüdischen Charakter des Staates festschreibt und alle Nichtjuden als Staatsbürger eigentlich zur Ausnahme erklärt. Daraufhin haben die beiden arabischen Kollegen ihre Beiträge zurückgezogen. Und nachdem die zurückgezogen hatten, haben auch die israelischen Kollegen, also die jüdisch-israelischen Kollegen, ihre Teilnahme abgesagt mit der Begründung, dass es ja jetzt eigentlich nichts mehr zu debattieren gäbe, wenn keine Diskutanten mehr sind, da sind auf der, in Anführungsstrichen, anderen Seite. Wir haben dann versucht, das Beste daraus zu machen und haben Ofer Ashkenazi, den Jerusalemer Kollegen, gebeten, zu beschreiben, was da jetzt passiert ist, also den Konflikt in der Gegenwart mit historischem Hintergrund anzureichern. Und das ist ihm aus meiner Sicht auch hervorragend gelungen.
Die Historikerin Annette Vohwinkel über das Themenheft Israel, Palästina und die deutsche Zeitgeschichte. Wenn Sie mehr Infos dazu suchen, schauen Sie auf zeithistorische-forschung.de.